Es gab einen Tag im Leben von Petrus, da ging er nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern da ging er einfach arbeiten, weil der Herr Jesus gesagt hat, geh arbeiten. Damals, wo der Bruder uns jetzt gerade das vorgelesen hat, der Herr Jesus sagt, fahr hinaus. Und er hat gewusst, der Herr Jesus ist kein Fachmann vom Fischen, aber er hat gesagt, na gut, aber wenn der Herr sagt, da gehe ich mal arbeiten, nicht um Fische zu fangen, sondern einfach, weil der Herr sagt, geh arbeiten. Und dann ist er arbeiten gegangen und er hat so viel Geld verdient wie noch nie in seinem Leben. Da begann sein Leben mit dem Herrn an diesem Tag. Und er hatte erkannt, dass der im Boot steht, der Sohn Gottes ist. Er hat sich niedergebeugt vor ihm, auf die Knie. Geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, und dann schreibt er diesen Brief, den wir jetzt gelesen haben, in den letzten Tagen. Und wir spüren, was hat dieser Mann für eine Schau vom Leben. Der war damals schon sicher über 60, also der war ganz sicher älter als der Herr Jesus. Und der Herr Jesus wäre, wenn er noch gelebt hätte, mindestens 65 Jahre alt gewesen zu diesem Zeitpunkt. Also Petrus war ganz sicher über 60 und es war gar nicht mehr lange, bis er gestorben ist. Von diesem Brief aus in den 60er Jahren geschrieben und Petrus ist in den 60er Jahren gestorben, Mitte der 60er Jahre. Also nicht mehr lange nach diesem Brief, 4-5 Jahre höchstens. Und wenn man so diesen Brief liest, denkt man sich, also ich habe mir es heute gedacht, als ich Kapitel 4 ein bisschen gelesen habe und Gedanken gemacht habe, was hat dieser Mann für Schau vom Leben? Wir sind ja bis Kapitel 3 gekommen und hatten da noch einen Vers. Kapitel 3, Vers 21, da ging es um die Taufe. Ich erinnere daran, Petrus hat davon gesprochen, dass die Christen zu leiden haben und hat gezeigt, wie der Herr Jesus gelitten hat. Und wenn er vom Leiden spricht, vom Leiden des Herrn Jesus, Vers 18, Christus hat gelitten ein für alle Mal. Wenn er vom Leiden spricht, dann meint er auch Sterben, also Leiden bis zum Sterben. Und er zeigte, dass Jesus Christus hingegangen ist, oder schon hingegangen war, schon in früher Zeit im Geist hingegangen war, nämlich in Noah damals und den Menschen, den Geistern, die in einem Gefängnis lebten damals, die Botschaft gegeben hat. Die Botschaft ging von Geist zu Geist in jener Zeit, vom Geist Noahs, das war der Geist Christi in Noah, und zu den Geistern der Menschen damals, und die waren in einem Gefängnis. Und er verkündete ihnen eine Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, aber sie waren ungehorsam. Gott war geduldig, hat gewartet, es heißt hier Vers 20, die im Unglauben ungehorsam waren einst, als die Geduld Gottes ein für alle Mal am Warten war, in den Tagen Noahs, während eine Arche zubereitet wurde, in die wenige, das heißt 8 Seelen, hineingingen und durchs Wasser hindurch gerettet wurden, welches als Abbild auch uns nun rettet oder bewahrt und rettet. Die Taufe, nicht ein Entfernen des Schmutzes am Fleisch, sondern eine verpflichtende Erklärung eines guten Gewissens an Gott gerichtet. Durch die Auferstehung Jesu Christi, der zu Rechten Gottes ist, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Autoritäten und Kräfte ihm untergeordnet worden sind. Petrus sagt seinen Lesern, die Taufe rettet uns hindurch. Also er spricht hier von einem Gericht, das kommt in der Zukunft. So wie zur Zeit Noahs war es auch so, ein Gericht kam, wurde verheißen, es wird ein Gericht kommen in der Zukunft. Und Wie wird man gerettet vor diesem Gericht? Man muss in die Arche, man muss, und das Wasser trennte die alte Welt von einer neuen Welt. Und wenn man durchs Wasser durchkommt, heil durchkommt, dann hat man gewonnen. Dann ist man gerettet, dann kommt man in einer neuen Welt an. Und hier spricht er auch, die Zeit, in der wir leben, in der die Christen hier lebten, ist ähnlich wie zur Zeit Noahs. Jetzt gibt es eine Botschaft, die wird durch den Geist Christi verkündigt. Wir sind die Boten und wir sprechen durch den Geist Christi und wir reden zu den anderen Menschen. Und das sind auch Geister, die in einem Gefängnis sind. Und wir sagen ihnen die Botschaft von einem zukünftigen Gericht und wie man gerettet werden kann vor diesem zukünftigen Gericht. Und da spricht er und da nimmt er dieses Bild von dem Wasser, so wie das Wasser eine Trennung gesetzt hat zwischen der alten Welt und der neuen Welt, so sagt er, so ist es jetzt auch, wir gehen auch durch ein Wasser hindurch. Also wenn wir uns bekehren, dann gehen wir dann durch ein Wasser hindurch, das ist die Taufe, nicht ein Entfernen des Schmutzes am Fleisch. Also er meint hier, die Taufe ist nicht, die nimmt nicht den Fleischesschmutz weg. Fleisch ist hier gemeint, nicht das irdische Fleisch. Er redet nicht von einem Bad am Samstagabend, sondern das war den Leuten sowieso klar, dass die Taufe nicht einfach ein Bad ist, wo man sich wäscht und dann hat man eine schönere Haut. Das ist nicht das Thema. Nein, er sagt nicht ein Entfernen des Schmutzes am Fleisch, des Sündenschmutzes am Fleisch. Fleisch ist hier für das sündige Wesen. Also nicht der Schmutz an unserem sündigen Wesen wird da entfernt durch die Taufe. Nein, natürlich nicht. Es gibt nicht Sündenvergebung durch die Taufe. Nicht das ist das Thema. Die Taufe ist nicht ein Entfernen des Sündenschmutzes am Fleisch, sondern und jetzt steht bei Ihnen wahrscheinlich was anderes als bei mir. Die einen haben jetzt stehen in ihrer Bibel, sondern eine Bitte. Die anderen haben dort stehen eine Antwort. Die anderen haben stehen ein Bund. Die dritten haben, vierten haben stehen ein Zeugnis. Hier ist ein Wort verwendet, das kann all das bedeuten, was ich jetzt gesagt habe. Und es kann auch bedeuten ein Versprechen. Die russische Übersetzung, wenn Sie die kennen, die hat hier Versprechen. Und wahrscheinlich ist die russische Übersetzung in diesem Fall genau die beste überhaupt. Die haben das recht gut getroffen, nämlich den Sinn. Es ist ja so, wenn man ein Wort hat, das verschieden übersetzt werden kann, dann sind die Bibelübersetzer gefordert. Jetzt, Sie sind keine Bibelübersetzer, aber wir haben da halt verschiedene Bibeln und man schaut in der einen nach und man schaut vielleicht in der anderen Bibelübersetzung nach und dann findet man verschiedene Begriffe. Die Übersetzer, die haben eine sehr, sehr große Aufgabe. Sie müssen so übersetzen, dass es nicht im Widerspruch zu anderen Stellen steht, wenn mehrere Möglichkeiten sind. Und hier sind tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Aber es kann hier nicht heißen, bitte. Und hier hat die Elberfelder, die sonst gut übersetzt hat, hier hat die Elberfelder Übersetzung einfach einen Fehler. Denn das Wort kann man zwar in gewissen Zusammenhängen, natürlich kann das bitte heißen, aber das Wort, wenn man im Lexikon nachschaut, kann genauso andere Sachen auch heißen, nämlich Antwort oder Zeugnis oder ein Versprechen, eine verpflichtende Erklärung. Und genau das, so sollte hier übersetzt werden. Die Taufe ist ja nicht eine Bitte um ein gutes Gewissen. Oder gehen Sie in die Taufe, um ein gutes Gewissen zu bekommen? Gehen Sie mit einem schlechten Gewissen zur Taufe und nachdem Sie getauft sind, haben Sie ein gutes Gewissen. Ist das so? Lehrt es die Bibel irgendwo, dass man mit einem schlechten Gewissen ungerettet in die Taufe steigt und gerettet kommt man wieder raus mit gutem Gewissen? Das kann es nicht sein. Das würde im Widerspruch stehen zu allen Stellen der Schrift über die Taufe. Nein, die Taufe, wir steigen in die Taufe mit einem guten Gewissen. Und hier müsste man so übersetzen, die Taufe ist eine Antwort oder ein Versprechen, eine Verpflichtungserklärung eines Menschen, der ein gutes Gewissen hat. Also so die verpflichtende Erklärung eines guten Gewissens an Gott gerichtet. Also wenn man in die Taufe hineinsteigt, dann hat man schon ein gutes Gewissen und man gibt Gott eine Erklärung ab. Man sagt ihm: Herr, ich habe mich entschieden. Die Welt liegt hinter mir und dein Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Das ist ein schön. Kennen Sie das Lied? Das passt ideal für eine Taufe. Also wirklich. Ich habe Schluss gemacht. Ich habe die Vergebung in Anspruch genommen. Ich habe mich bekehrt. Ich habe Buße getan und Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und jetzt, aufgrund der Buße und des Glaubens, steige ich in die Taufe. Da geschieht ein Bruch mit der Welt. Die Welt hat mich jetzt verloren. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Das ist so wie bei den Spöttern unter dem Kreuz. Stellen wir uns das mal vor, da ist das Kreuz Jesu Christi und da stehen die Leute und spotten. Er steigt doch runter vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist und so weiter. Und einer, der da unten steht, der bleibt still und denkt sich, nein, das ist wirklich der Sohn Gottes. Und er schreit nicht mehr, er bleibt einfach still. Aber die anderen, die schreien immer noch, aber er steht noch in der Reihe der Spötter, aber er sagt nichts mehr. Jetzt hat er sich bekehrt. Aber was, wenn er jetzt raustritt aus dem Kreis der Spötter und sich unter das Kreuz stellt zum Herrn Jesus und jetzt geht der Spott von Herrn Jesus auch zu ihm, dann hat er einen ganz klaren Bruch gemacht. Dann hat er sich losgelöst von der Gruppe und auf die andere Seite gestellt. Das ist, was man bei der Taufe tut. Man bricht mit der Welt, man stellt sich ganz klar auf die Seite Jesu Christi, man gibt dem Herrn Jesus ein Versprechen ab und sagt: Herr, nicht mehr die Welt. Die Welt hat mich jetzt verloren. Die Welt hat jetzt einen weniger. Ich gehöre dir. Das sagt man natürlich in der Bekehrung auch, klar. Aber in der Taufe drückt man das öffentlich aus. Wer sich taufen lässt, bei dem wird etwas sichtbar, bei dem, der macht was sichtbar. Wer sich nicht taufen lässt, ist wie ein geheimer Jünger. Es gab immer wieder geheime Jünger, ja. Nikodemus und Josef von Arimathea und so. Aber hier, wer sich jetzt taufen lässt, der tritt heraus. Petrus sagt, dass uns die Taufe hindurch retten wird, oder besser vielleicht übersetzt, hindurch bewahren wird in die neue Welt. Petrus weiß, dass es eine neue Welt gibt. Dazwischen kommt ein Feuergericht, ein schreckliches Gericht. Aber dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und dann landet man in einer neuen Welt. Und dazwischen ist das Wasser der Taufe. Dazwischen steht ein Akt, den ich setze. Ich stelle mich auf die Seite von Jesus Christus. Also die beste Übersetzung hier ist wohl eine verpflichtende Erklärung oder ein Versprechen eines guten Gewissens an Gott, eine antwortende Verpflichtung. Und in diesem Sinne rettet dann die Taufe, oder das Wort für retten heißt auch bewahren. Sie rettet und sie bewahrt mich aus der alten Welt in die neue. Hier spricht er nicht von der Rettung in dem Sinn, dass wir sagen, ich bin jetzt gerettet, sondern er spricht hier von der zukünftigen Rettung. Er spricht hier von dem Ziel. Die Taufe, die hilft mir, ans Ziel zu kommen. Wieso? Weil ich einen klaren Bruch setze. In Markus 16, wenn ich das noch lesen darf, Markus 16, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, ganz am Ende des Evangeliums: Geht hinaus in alle Welt. Vers 15, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Botschaft der ganzen Schöpfung. Wer geglaubt haben wird und getauft worden sein wird, also wer glaubte und getauft wurde, der wird gerettet werden. Hier spricht er rückblickend. Wenn man am Ziel steht, und dann schaut er sich die Leute an, die haben geglaubt, die hatten geglaubt und die haben sich taufen lassen. Die werden, gerettet vor dem Zorn Gottes, gerettet in die neue Welt hinein. Wer aber nicht geglaubt hat, der wird verurteilt werden. Hier ist die Rede davon, dass Leute einen Strich gezogen haben. Sie haben geglaubt, haben also Buße getan und geglaubt, und sie haben öffentlich auch einen Strich gezogen. Also in diesem Sinne hat die Taufe tatsächlich eine Wirkung. Eine Wirkung auf unser Leben. Über die Welt der Leser wird eines Tages ein großes Gericht hereinbrechen. Jetzt ist nur die Frage, wie man davor bewahrt wird. Und dieses Wort retten bedeutet vor dem Umkommen bewahren. Das ist eigentlich die eigentliche ursprüngliche Bedeutung. Vor dem Umkommen bewahren. Wie werde ich vor dem Verderben bewahrt? Es geht um ein Erhalten des heilen Zustandes und so um ein Bewahren vor dem Verderben. Wenn hier von Rettung die Rede ist, dann ist es die zukünftige Rettung. Immer im Petrusbrief. Schauen Sie mal nach, wo steht im Petrusbrief von Rettung? Kommt ein paar Mal vor, nicht oft. Immer wenn Rettung steht, spricht er von der zukünftigen Rettung, von der Bewahrung vor dem Verderben. Wie wird der Mensch also vor dem Verderben bewahrt? Indem er Buße tut, sich auf das Werk Jesu Christi verlässt und sich taufen lässt. Und durch die Taufe bekennt er seinen Glauben. Wie ist es bei den Moslems? Wenn ein Moslem sich bekehrt, was geschieht? Nichts. Er hat sich bekehrt, aber er ist noch geheim. Aber was geschieht, wenn ein Moslem sich taufen lässt? Dann muss er schauen, dass er möglichst schnell, je nachdem in welchem Land er gerade ist. Wenn er in Iran ist, dann muss er untertauchen. Denn er wird umgebracht, und zwar von den eigenen Verwandten. Wer sich taufen lässt auf Christus als Moslem, der wird in den muslimischen Ländern, wo die es streng nehmen, ja, der ist seines Lebens nicht mehr sicher. Mir hat ein Bruder gesagt, in einem kleinen muslimischen Land arbeitet er schon seit vielen Jahren. Und er hat uns gesagt, wir bauen Gemeinde Jesu im Himmel. Was meint er? Er sagt, wenn sich bei uns jemand bekehrt, dann bringen ihn die Moslems um, dann haben wir einen mehr im Himmel. Wir haben die Gemeinde Jesu nicht auf der Erde, denn die werden uns gleich weggetötet. Aber wir bauen sie im Himmel. So schlimm war die Situation dort. Also die Taufe hat eine gewaltige Auswirkung. Sie hilft mir ganz praktisch. Eine verpflichtende Erklärung, da sage ich zu Gott, dass ich nie mehr hinter diesen Punkt zurück will, nie mehr zurück. In dem Sinn bewahrt mich die Taufe vor dem Verderben, vor dem, dass ich wieder zurückgehe in die Welt und dann mit der Welt ins Verderben laufe. So ein entscheidender Faktor im Gerettetwerden war die Taufe damals und ist sie immer noch. Heute wird viel falsch gelehrt über die Taufe, aber wenn wir richtig lehren über die Taufe, dann wird es jedem Menschen klar, der das hört, wenn er sich bekehrt, muss er sich auch taufen lassen. Wenn er zu Christus kommen will, hat er sich bekehrt, wenn er den Herrn Jesus annimmt, dann ist das eine vollständige Bekehrung. Aber nachdem er bekehrt ist, muss er sich auch taufen lassen. Die Taufe ist nicht ein Teil von der Bekehrung, verstehen Sie mich nicht falsch. Die Taufe ist getrennt von der Bekehrung, sein eigener Schritt nach der Bekehrung. Aber es ist im direkten Anschluss an die Bekehrung. Man hat im Neuen Testament hat man die Leute, die sich bekehrt haben, die haben sich sofort taufen lassen. Bei manchen war es ein paar Tage dazwischen, manche sofort in der gleichen Nacht. Bei Paulus, als er da im Gefängnis war, als der Kerkermeister sich bekehrt. Nun, Paulus wollte am nächsten Tag weiter und er musste schnell handeln. Er konnte da nicht warten bis zum nächsten Sonntag. Oder so, dass sie alle zusammentrommeln und dann haben sie eine öffentliche Taufe. Nein, der musste am nächsten Tag, am Morgen, in der Früh weiter. Dann hat er die Leute in der Nacht noch getauft. Und zwar die ganze Familie, weil die ganze Familie sich bekehrt hat. Nun, bei so einem Erdbeben und bei so einem Wunder bekehrt man sich vielleicht schneller, wenn man sowas erlebt wie der Kerkermeister und seine Familie. Aber er war sehr, sehr besorgt um seine Seele und dann heißt es, seine ganze Familie hat sich gefreut. Sein ganzes Haus hat sich gefreut. Warum haben sie sich gefreut? Weil sie gläubig geworden waren. Dann sagen manche, ja, da waren Babys dabei. Wie können sich Babys freuen, dass sie gläubig geworden sind? Das kann nicht sein, dass da Babys dabei waren. Er sagte, die freuten sich alle, gläubig geworden an den Herrn Jesus. Also Taufe. Ich habe mir hier notiert, die Taufe bildet die persönliche Lebenswende ab, also symbolisch, bildhaft. Sie stellt äußerlich dar, was innerlich geschah, und sie ist somit eine Erinnerungshilfe, die zur Bewahrung des Glaubens dienen kann. Ich habe einmal vor Gott und Menschen einen Strich gezogen, hinter den ich nie mehr zurück darf. Und wenn jemand sich bekehrt hat und er will sich nicht taufen lassen, dann ist was falsch. Dann ist irgendwas nicht richtig im Leben. Wer sich bekehrt hat und richtig informiert ist über die Taufe, der weiß, der Herr Jesus will das und der wird gehorchen. Da können wir schon einige ein großes Fragezeichen setzen, wenn sich jemand bekehrt und er weiß genau um die Lehre der Taufe, um die richtige Lehre der Taufe, aber er lässt sich nicht taufen. Da stimmt doch etwas nicht ganz. Das jetzt war jetzt zur Taufe. Kapitel 4. In diesem Kapitel haben wir den vierten großen Teil des ersten Petrusbriefes. Es geht ja immer noch Hilfen für Pilgrime, Hilfen für Wanderer zwischen zwei Welten. Aber hier nicht als Außenseiter, sondern hier als Wanderer im Blick auf das Ende. Ab jetzt kommt das Ende ins Blickfeld. Wie wandert man im Blick auf das Ende? Das Ende, einerseits das Ende des eigenen Lebens, andererseits das Ende der Welt. Mit Golgatha hat Gott ein Ende gesetzt. Mit Golgatha kam das Ende ins Blickfeld. Mit Golgatha beginnt die Endzeit. Wissen Sie das, dass wir schon lange in der Endzeit leben? Nicht seit 1889 oder 1898 oder wann? Nein, seitdem der Herr Jesus gestorben ist, leben wir in der Endzeit. Seitdem der Herr Jesus gekommen ist, leben wir in der Endzeit. Wir leben in den letzten Tagen. Petrus selber hat das gepredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 17. Es wird sein, in den letzten Tagen, sagt Gott, ich werde ausgießen von meinem Geist. Pfingsten. In den letzten Tagen hat Gott begonnen, den Geist auszugießen. Und es begann zu Pfingsten und geht bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Eine ganz lange Geistausgießung, von Joel vorausgesagt. Und Petrus hat gesagt, das geschieht in den letzten Tagen. Das ist nicht Joel, das ist Petrus. Die Einleitung, Apostelgeschichte 2, Vers 17, die Einleitung war von Petrus. Was er nachher zitiert hat, war von Joel. Aber die ersten drei ersten fünf Wörter sind von Petrus. Es wird sein in den letzten Tagen, ersten sieben Wörter. In den letzten Tagen, die letzten Tage, Jakobus sagt das auch, der Apostel, der Bruder des Herrn Jesus. Jakobus 5, Vers 3, euer Gold und Silber ist von Rost zerfressen und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze angehäuft in den letzten Tagen. Also hier schimpft Jakobus ziemlich scharf, er spricht hier ziemlich scharf zu den Gläubigen und er sagt, ihr habt Schätze angehäuft in den letzten Tagen. Das waren aber die Gläubigen im ersten Jahrhundert, zu denen er hier spricht oder schreibt. Also das war schon in den letzten Tagen und wir leben heute immer noch in den letzten Tagen, wie vielleicht sogar schon in den letzten von den letzten Tagen. Das wissen wir nicht. Hilfen im Blick auf das Ende, lesen wir im Text. Nachdem also Christus für uns am Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit derselben Denkweise, weil der am Fleisch gelitten hat, mit Sünde abgeschlossen hat. Also hier ist ein Klammersatz. Was ich jetzt gelesen habe, ist ein Klammersatz. Weil der am Fleisch litt, mit Sünde abgeschlossen hat. Jetzt lese ich den Satz nochmals ohne Klammer. Nachdem also Christus für uns am Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit derselben Denkweise, Vers 2, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit dieses Lebens den Willen derer, die von den Völkern sind, den Willen der Heiden, ausgeführt haben, als man sich erging in Ausschweifungen und Lüsten und übermäßigen Trinken von Wein und Schlemmereien und Trinkgelagen und sittenlosen Götzendiensten, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mit ihnen zusammenlauft in demselben Erguss eines heillosen Wesens, sodass sie lästern Sie, die dem Rechenschaft geben, der in Bereitschaft steht, Lebende und Verstorbene zu richten. Mal bis hierher. Er gibt jetzt Hilfen im Blick auf das Ende. Zuerst einmal im Blick auf das Ende unseres Lebens. Er sagt, nachdem Jesus Christus so viel gelitten hat, und zwar so gelitten, dass es bis zum Sterben ging, so sollt ihr euch mit derselben Gesinnung wappnen, mit derselben Denkweise. Das heißt, Petrus fordert uns auf, wir sollten auch so denken wie Jesus. Wenn Jesus gesagt hat, mir ist es nicht zu schade zu leiden und sogar zu leiden bis zum Tod, dann sollen wir auch so denken. Denn wenn jemand gelitten hat, und zwar bis zum Tode gelitten hat, dann hat er Schluss gemacht mit der Sünde, oder? Dann ist fertig mit der Sünde. Wenn jemand, er sagt, denken Sie mal dran, sterben ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Dann hast du kein Problem mehr mit der Sünde. Das ist abgeschlossen. Wer gestorben ist, der hat abgeschlossen mit der Sünde. Wappnet also euch mit derselben Gesinnung. Der Herr Jesus hat auch gelitten, und zwar bis zum Sterben. Wappnet euch jetzt mit derselben Gesinnung, um die übrige Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben. Also solange wir noch weiter leben, wollen wir nicht nach den Lüsten der Menschen leben. Wir wollen bereit sein zu sterben, weil wenn wir sterben, dann haben wir mit Sünde abgeschlossen. Ich habe mir heute gedacht, es ist schon interessant, wie Petrus über Sünde denkt. Ist das nicht eigenartig? Der sagt, Sünde ist so was Schlimmes, dass ich lieber sterben möchte als sündigen. Der Petrus hat ein ganz starke Ehrfurcht vor dem Sündigen. Lieber sterben als sündigen, sagt er. Also um die übrige Zeit im Fleisch, das heißt in die restliche Lebenszeit, die wir noch zu leben haben, nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben. Wir leben nicht mehr für unsere eigene Lust und Laune. Mensch, ich hab das meinen Kindern sehr oft gesagt. Wir leben nicht nach dem Prinzip von Lust und Laune. Da hast du gesagt, ich habe keine Lust. Wir leben nicht nach diesem Prinzip. Wir leben nach ganz anderen Prinzipien. Einer fragt, hast du Lust bei uns zu predigen? Lust zum Predigen? Es geht doch gar nicht um die Frage, ob ich Lust habe zu predigen. Wir leben nicht nach dem Lustprinzip. Aber wenn ich einen Dienst tun darf, und wenn das hineinpasst und der Herr sagt, und der Herr gibt das grüne Licht dazu, gerne. Wir sollten nicht so reden, man soll sich das abgewöhnen. In der Welt redet man, also bei uns sagt man ja nicht Lust. Wie sagt man hier? Bock? Ich habe keinen Bock? Oder so ähnlich? Aber diese Redensart ist eigentlich von der Welt übernommen. Wir leben nicht nach diesem Bock-Prinzip, sondern nach dem Willen Gottes, sagt er. Also er sagt, ich möchte bereit sein zu sterben, lieber sterben. Und die restliche Lebenszeit, die ich noch zu leben habe, die möchte ich nicht mehr für die Lüste der Menschen leben. Ich denke hier an Bhagat Singh, Missionar in Indien. Ich habe da jetzt seine Biografie gelesen und da sagt er etwa so, die ersten Jahre seines Christenlebens hat er Kompromisse eingegangen und so, und da hat er gemerkt, er hat sich da gehen lassen, oder vielleicht war er noch gar nicht richtig Christ, so, er war in Amerika damals, und er kam von Indien, und dann hat sich in Amerika bekehrt, und dann hat er sich entschieden, hat gesagt, nein, was mache ich eigentlich? Ich lebe für meinen Leib, ich lebe für die Lust meines Leibes. Genug, sagt er, ich habe genug für meinen Leib gelebt, ich möchte jetzt für Gott leben. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat diesen Mann gebraucht, um mindestens 600 Gemeinden zu gründen. Der ist nach Indien zurück. Seine Frau hat ihn verlassen, weil er Christ geworden ist. Seine Eltern haben ihn verlassen, weil er Christ geworden ist. Der stand ohne niemanden da. Dann hat er angefangen zu evangelisieren. Dann hat er gebetet, Herr, führe mich zu Gläubigen. Dann hat der Herr Verbindungen geschenkt. Und dann hat er angefangen, weiter zu evangelisieren. Und er hat viel gebetet. Und hat er den Herrn erlebt. Der hat erzählt, also in dem Buch steht das so geschrieben, er hat so zum Herrn gefleht, Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte für dich gehorsam sein und ich möchte, dass du mich gebrauchst. Und dann hat er lange Zeit gebetet Und dann hat ihm der Herr irgendwas klar gemacht, dann packt er seine Bibel, geht raus, geht dahin zu den Leuten und predigt das Evangelium. Einmal war es so, da kommt er todmüde nach Hause und kniet sich nieder, will schlafen, und bevor er schlafen geht, so um 1 Uhr in der Nacht, betet er noch und betet und betet, und während er so betet, kommt der Gedanke, geh nochmal raus. Er sagt, der Herr, diesmal nicht, diesmal gehe ich schlafen. Aber innerlich war es, nein, geh nochmals raus. Geh nach draußen vor deine Kammer, der hat ein ganz kleines Zimmer, einen Tisch und einen Stuhl und ein Bett, er hat ganz wenig Sachen besessen. Geh nochmal raus aus deiner Kammer und geh nach links. Also Herr, dann geht er raus, geht nach links, sieht er zwei Moslems vor sich laufen, läuft ihnen nach, sagt, wartet, ich muss euch was Dringendes sagen. Dann bleiben sie stehen, sagen sie, was ist? Sagt, ich muss euch sagen, dass Jesus Christus euch liebt, und ich muss euch sagen, wie Jesus Christus mein Leben verändert hat. Und hat er ihnen einfach Christus bezeugt. Und der eine hat er abgewunken und der andere hat gesagt, nein, lass ihn weiterreden. Und er hatte sich mit dem anderen einen Termin abgemacht für den nächsten Morgen. Und dann haben sie weitergesprochen, und in den nächsten Tagen hat sich der Mann bekehrt. So hat der Herr ihn immer wieder geführt. Einmal ist ihm klar geworden, wir gehen 240 Kilometer so als Missionsteam in die und die Stadt, und wir nehmen eine Bibel mit in einer Sprache, die man dort nicht spricht. Da gibt es ja mehrere Sprachen in Indien, und er nimmt eine Bibel, und die Leute, seine Mitarbeiter haben gesagt, das ist unsinnig, wir können nicht eine Bibel mitnehmen, die man dort nicht spricht. Und er sagt, doch, wir nehmen die Bibel mit. Und dann gehen sie dorthin, 240 Kilometer, dort geht man zu Fuß. Bei uns fährt man sowas mit dem Auto, aber dort geht man zu Fuß. Und dann kommen sie dort an, und dann treffen sie einen Mann dort, der hört ihnen zu. Und dann fragen sie, ihn, und dann sagt er, oh, ich hätte so gerne eine Bibel, aber in meiner Sprache gibt es das nicht. Und dann sagt sie, welche Sprache denn? Dann sagt er, genau die Sprache, wo sie die Bibel mitgenommen hatten. Dann haben sie ihm die Bibel gegeben. So hat der Herr das geführt. Der hat gewaltige Dinge erlebt. Sie haben sehr viel gebetet, zusammen, alleine. Er hat gesagt, den Rest meines Lebens möchte ich nicht für den Lüsten der Menschen leben, sondern den Rest meines Lebens möchte ich für Gott leben, nach dem Willen Gottes leben. Vers 3, denn es ist genug die vergangene Zeit unseres Lebens, den Willen derer, die von den Völkern sind, ausgeführt zu haben. Es reicht. Die restliche Kraft soll Gott gehören. Als wir einhergingen in Ausschweifungen, Zügellosigkeiten, Lüsten, übermäßigem Trinken von Wein und so weiter und so weiter. Götzendienst. Das will ich nicht mehr. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mit ihnen zusammen in demselben Ausguss von ausschweifenden Wesen lauft und sie lästern. Sie lästern. Sie lästern sowieso. Sie lästern sowieso. Dann will ich, sagt er, dann will ich jetzt für den Herrn leben, auch wenn sie sagen, ich bin weltfremd geworden. Mensch, bist du weltfremd? Sagen sie, du bist weltfremd geworden. Manche denken sich dann, aha, wenn die sagen, ich bin weltfremd geworden, muss ich Kompromisse machen. Und dann lebe ich halt ein bisschen wie die Welt. Und dann spotten sie noch mehr. Warum? Weil ein halber Christ, das ist noch mehr, die merken das. Die merken das, der lebt nicht wirklich dieses Leben. Wenn du schon wirklich so wie die Welt leben willst, dann leb anständig mit der Welt. Dann sündige mit ihnen mit und mach die Erfahrung. Welche Erfahrung? Dass nichts drinnen ist in der Welt. Nichts. Die haben nichts wirklich zu bieten. Man denkt, wie leer sind die Menschen. Wir zogen vor 8 Jahren in so einen Wohnblock ein, so Reihenhäuser. Wir haben da ein gemietetes Objekt, ein gemietetes Haus. Und da zogen mit uns etwa 15 Parteien zogen ein, gleichzeitig. Alle zum gleichen Zeitpunkt. Wurde alles zusammengebaut. Nach 7 Jahren waren 4 von den 15 geschieden. Leer. Dabei muss ich sagen, von diesen 15 sind 3 Familien gläubig gewesen. Die muss man abziehen. Also 12. Von den 12 waren 4 geschieden nach 4 Jahren. Die Welt hat nichts zu bieten. Leer, leerer am leersten. Und dann suchen sie sich irgendwas anderes. Nichts Beständiges. weltfremd geworden. Vers 4, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mit ihnen lauft. Weltfremd. Und sie lästern. Sie lästern, das heißt, sie reden Schlechtes, sie tun das gegen uns, weil wir es sind, die ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Sie merken an uns, so wie wir sollte man nicht leben. Und der lebt eigentlich richtig. Und dann lästern sie als Reaktion. Vers 5, sie, die dem Rechenschaft erstatten werden, der in Bereitschaft steht, Lebende und Verstorbene zu richten. Sie werden gerichtet werden. Warum also ihren Willen tun? Das bringt es nicht. Sie werden gerichtet werden, sagt Petrus. Dann brauchen wir nicht auf ihrer Seite stehen. Denn zu diesem Zweck wurde auch Toten, das heißt Verstorbenen, das Evangelium verkündigt, zu diesem Zweck, dass sie einerseits menschengemäß am Fleisch gerichtet würden, andererseits aber am Geist gottgemäß leben möchten. Petrus sagt, denkt mal dran, es sind einige von uns unter uns, die sind verstorben. Wie sie gestorben sind, weiß man nicht, einige sind vielleicht sogar getötet worden. Es gab eine Leidenszeit in Kleinasien damals schon. Und jedenfalls, einige waren verstorben von den Gläubigen. Und Petrus sagt jetzt, schau dir mal, warum haben wir denen das Evangelium verkündigt? Einige sind nicht mehr da, sind weg. Warum haben wir ihnen das Evangelium verkündigt? Damit sie, nachdem sie gestorben sind, für Gott leben. Petrus hat einen Blick über den Tod hinaus. Dazu wurde denen, die jetzt tot sind, den Verstorbenen, also es geht hier um Christen natürlich, dazu wurde diesen Verstorbenen das Evangelium verkündigt, damals, als sie noch lebten natürlich, damit sie, auch wenn sie umgebracht werden oder wenn sie gerichtet werden am Fleisch, das heißt den Tod erdulden müssen, andererseits am Geist weiterleben, und zwar Gott entsprechend, Gott gemäß. So wie es Gott entspricht. Und wie entspricht es Gott? Ganz für ihn. Es gibt einmal eine Zeit, wo wir ganz für Gott leben werden und zwar wird es da kein Hindernis mehr geben. Kein Hindernis. Ich weiß nicht, wie weit wir daran denken. Oft denken wir so, in dieser Welt muss ich ganz für Gott leben und dann habe ich es geschafft. Dann bin ich im Himmel, dann bin ich in der Herrlichkeit und dann lege ich mich auf den Liegestuhl dort oder auf die Wolken drauf oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt und dann schlafe ich einmal die erste Zeit der Ewigkeit. Nein, wir haben uns deshalb bekehrt, um in der Ewigkeit ganz für Gott da zu sein, sagt Petrus, um dort Gott entsprechend zu leben im Geist. Das heißt, der Geist lebt weiter, der wird dann auch mit einem Leib wieder vereint werden bei der Auferstehung. Damit wir am Geist gottgemäß leben. Das ist ja das Ziel des Evangeliums, das Ziel der Evangelisation gewesen, dass Menschen dann weiterhin für Gott da sind. Sterben werden wir alle. Sterben werden alle Menschen, aber uns ist deshalb das Evangelium verkündigt worden, damit wir am Geist leben, und zwar gottgemäß, gottentsprechend leben. Die gute Botschaft wurde also verkündigt im Blick auf die andere Welt. Denken wir dran, warum evangelisieren wir? Warum gehen wir hinaus oder warum bezeugen wir das dem Herrn Jesus? Warum sprechen wir mit Menschen über das Evangelium? Du sagst, ja, damit sie nicht in die Hölle kommen. Ja, aber Petrus denkt weiter. Petrus sagt nicht nur, damit sie nicht in die Hölle kommen, damit Gott in der Ewigkeit einen mehr hat, der ihm die ganze Ewigkeit lang dient. Zahlt sich das aus? Zahlt es sich aus, für einen Menschen abzuplagen, damit er gerettet wird, wenn Gott dadurch eine Ewigkeit lang jemand bekommt, der ihm eine Ewigkeit lang dient, der eine Ewigkeit lang Gott verherrlicht, einer mehr, der den Ruhm des Herrn vermehrt. Das ist eine Motivation. Petrus denkt ganz viel weiter. Der denkt über den Tod hinaus und er schreibt hier an Christen, die leiden müssen. Und deshalb richtet er ihr Augenmerk ganz auf das Jenseits des Todes. Vielleicht verstehen wir das nicht. Wir leben so gut auf dieser Erde und wir denken, Herr, wir haben eigentlich den Himmel schon fast auf Erden und bitte komm noch lange nicht, damit ich den Himmel auf Erden noch lange genießen kann. Aber so denkt Petrus nicht. Petrus sieht, dass das Leben schwer ist, wenn man so stark unter Druck steht. Vielleicht ist es gut, dass wir uns in Friedenszeiten und in ruhigen Zeiten mit dem Petrusbrief befassen, damit dann, wenn es stürmisch wird, damit wir uns dann daran erinnern, da war doch einmal der Petrusbrief. Was hat der Petrus gesagt? Welche Einstellung sollten wir zum Leben haben? Und das hilft uns dann, wenn wir uns daran erinnern, wofür wir eigentlich da sind. Wir sind nicht dazu da, um uns ein ganz schönes Leben zu machen und irgendwie halt nett zu sein und freundlich und ein bisschen christlich und Gemeinde spielen. Wir sind nicht da zum Gemeinde spielen. Wir sind da, um dem Herrn zu dienen, um Menschen zu retten, damit nicht so viele verloren gehen und Gott mehr bekommt. Wissen Sie, manche Leute denken, ja, der Herr wird sowieso die retten, die er retten will. Wen will er denn retten? Wen will er denn retten? Ja, vielleicht den oder den. Nein, Gott will jeden Menschen retten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, das heißt, wir müssen lernen zu beten, Herr, du möchtest was tun. Hilf mir, dass ich jetzt erkenne, was du tun möchtest. Und ich möchte das beten, was du möchtest. Was möchtest du? Dass der Nachbar zum Glauben kommt. Also gut, dann bete ich jetzt. Dann fange ich jetzt an, für den Nachbarn zu beten. Und dann fange ich an, regelmäßig für ihn zu beten. Und dann, vielleicht sollte ich aber ein bisschen konkreter beten. Das ist ein sehr allgemeines Gebet. Herr, mach, dass der Nachbar zum Glauben kommt. Solche Gebete finden wir in der Bibel gar nicht. Aber wir finden zum Beispiel Gebete, Herr, führe mich. Herr, schenke mir die Gelegenheit zu einem Gespräch. Herr, gib mir Weisheit, wenn ich das nächste Mal mit ihm rede und ihm einen guten Morgen wünsche. Oder wenn ich ihn sehe und wir ein bisschen so auf den Treppen stehen und reden. Herr, führe mich, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen rede. Ich kann mich erinnern, ich war in einer Firma und ich arbeitete da in einem Rohwarenlager. Und ich hatte ein Anliegen, der junge Mann, mit dem ich zusammen arbeitete, der war 20 Jahre alt und irgendwie hat es mich bedrückt. Ich muss irgendwie ein Gespräch bekommen mit dem. Und habe gebetet und ich tue mir sehr schwer, Gespräche zu beginnen. Habe gebetet und dann, wie wir so dahin arbeiten, dann habe ich ihn einfach gefragt, du, kennst du die Bibel? Und sagt er, nein, aber würde mich schon mal interessieren. Und ich denke, was hat er jetzt gesagt? Würde mich schon mal interessieren. Und ich arbeitete ständig mit ihm und da habe ich gesagt, ja, dann lesen wir doch die Bibel. Dann habe ich ihm ein paar Bücher gegeben und habe ihn ermutigt. Jedenfalls, er wurde dann sehr interessiert. Er kam leider nicht zum, also es wurde dann seine Verwandten haben ihn dann gebremst. Die Eltern haben ihn verboten, zu uns zu kommen und so weiter. Und leider hat er dann nachgegeben. Er hatte dann gemerkt, das Christsein fordert viel von ihm. Aber immerhin, er hat das Evangelium gehört. Und es gibt viele, die den Schritt dann wagen. Beten wir dafür. Wir sollen das beten, was der Herr Jesus tun möchte. Ich bin da. Ihr betet, ich handle. Also jetzt Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Aufforderungen an Sie, als solche, die mit anderen Christen zusammenleben, im Blick auf das Ende. In Vers 7 erfahren wir, dass das Ende sehr, sehr nahe ist. Und zwar im ersten Jahrhundert. In den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts war das Ende sehr nahe. Es heißt hier, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Seid also gesunden Sinnes und seid nüchtern für die Gebete. Das Ende, die Endzeit ist schon weit vorgelaufen, vorangekommen, sagt Petrus, das Ende ist schon sehr, sehr nahe. Wieso ist das Ende nahe? Seit Pfingsten ist das Ende nahe. Wenn der Schöpfer gekommen ist, wenn der Schöpfer sein Leben gelassen hat am Kreuz für uns, dann hat er das Ende der Welt eingeläutet. Jetzt kommt die letzte Runde. Die Tatsache, dass der Schöpfer für diese Schöpfung gestorben ist, zeigt, dass die alte Schöpfung dem Tode geweiht ist, dem Gericht geweiht. Er kommt, er stirbt, er steht auf aus den Toten, er setzt sich auf den Thron Davids, zur Rechten Gottes. Und jetzt? Jetzt baut er sein Königreich. Und bald liegen dann alle Feinde ihm zu Füßen. Und dann wird sein Königreich vollendet werden. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Seid also gesund im Denken. Es ist interessant. Es ist interessant, wie Petrus denkt. Er sagt, denkt mal an die Zeit. Wir leben in der Endzeit. Und wenn wir in der Endzeit leben, dann müssen wir scharf denken können. Müssen wir gesund denken. Seid gesunden Sinnes. Das griechische Wort heißt, dass wir einen gesunden Denksinn haben sollen. Dass unser Denken diszipliniert sein soll. Man kann auch übersetzen mit seid besonnen. Und wenn wir nicht gesund denken, was ist dann? Dann denken wir krank. Wenn wir nicht, die Welt, die denkt krank. Die Welt ist krank und sie denkt krank. Wenn wir weltlich gesinnt sind, denken auch wir krank. Der Blick, der darf nicht bei den irdischen Dingen da hängen bleiben. Die Gedanken, die dürfen nicht bei den irdischen, diesseitigen Dingen hängen bleiben. Sondern die Gedanken müssen dorthin gehen, wo sie bei Petrus sind. Wo waren denn Petrus seine Gedanken? In der neuen Welt. Und er sieht sein Leben in der Perspektive der neuen Welt. Ich muss mich fragen und ich möchte mich auch wirklich fragen, was fesselt mich? Was packt mich? Was haut mich vom Hocker, wenn ich so reden darf, wie die Welt oder wie die Jugendlichen reden? Was packt mich wirklich? Woran denke ich, wenn ich ganz alleine bin? Wenn niemand mich sieht? Wenn ich ganz allein, was beseelt mich? Was ist mein Herzensanliegen? Da kann ich mich prüfen, welche Gesinnung ich habe. Was ist mir wichtig? Manchen Leuten ist wichtig, dass sie möglichst viele Kinofilme sehen. Sie denken, sie verpassen was, wenn sie Kinofilme nicht gesehen haben. Und ich denke mir, das Leben ist doch mehr als Kinofilme sehen. Dann geht man raus aus dem Kino und denkt sich, das war's, jetzt bin ich wieder 10 Euro ärmer geworden. Oder wie viel kostet das bei euch? Ich weiß es ja nicht. Jedenfalls, das kann es doch nicht sein. Der andere denkt sich, aber das Fußballspiel, jetzt kommt ja Fußball, oder? Irgendwann im Sommer. Fußball, das muss ich, das ist es, das Fußball. Und dann schaut man 2 Stunden Fußball und dann, ja, das war gewaltig, das war gewaltig. Ja, und übermorgen redet niemand mehr von gewaltig. Schon längstens vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wer wann Weltmeister geworden ist und so weiter. Aber wieso ist das so wichtig, wenn 22 Millionäre hinter einem Ball herlaufen und schauen, wann sie die nächste Million bekommen? Ist das so gewaltig? Ist das das Leben? Habt eine gesunde Gesinnung, ein gesundes Denken. Seid nüchtern für die Gebete. Was heißt denn nüchtern? Also nüchtern ist man dann, wenn man nichts gegessen hat. Im Magen ist man dann nüchtern. Und nüchtern im Geistlichen ist man dann, wenn man nicht zu stark belegt ist. Wenn die Sinne schon, kennen Sie das? Sie kommen wohin in Versammlung und Sie denken nur noch Arbeit. Der ganze Kopf ist noch voll von der Arbeit. Sie können nicht richtig abschalten, dann sind sie nicht nüchtern. Dann sind sie voll, dann sind sie satt gegessen von den Sorgen der Arbeit. Oder vielleicht denken sie an etwas anderes. Dann ist das nicht belegt. Wenn man belegt ist, dann geht nichts weiter hinein. Mir geht es manchmal so, ich fahre mit dem Auto und dann höre ich mir einen Text an aus der Bibel, so einen Bibeltext. Aber manchmal geschieht es, ich fahre im Auto, der Bibeltext läuft und läuft und läuft und meine Gedanken sind immer noch ganz woanders. Warum höre ich nichts vom Bibeltext? Ich bin belegt. Dann ist es besser, ich schalte ab und muss zuerst einmal das, was da jetzt alles läuft im Gehirn, verarbeiten. Ich bin belegt. Und er sagt, wir sollen nüchtern werden für die Gebete. Das heißt, nicht zu stark mit diesen Dingen beschäftigt, die 5 Sinne aufnehmen. nicht beschlagnahmt von den Dingen dieser Welt, nicht total gesättigt mit vollem Bauch von den Dingen dieser Welt. Ich rede jetzt nicht nur vom Essen, sondern von allem. Der Satan hat das so geschafft mit dem Internet und mit den Filmen und mit den vielen Monitoren überall, so dass man in der Hosentasche schon einen Monitor mit hat. Der Satan hat es geschafft, dass man ständig belegt ist. Seid nüchtern für die Gebete. Aber wenn ich da ein bisschen abschalten kann, dann kann ich mich ausrichten nach Gott. Dann kann ich beten. Und was werde ich dann beten? Ist auch wichtig. Ja, Herr, schenk mir, dass mein Kopfweh weggeht und mein Bauchschmerzen und der Bruder oder die Schwester ist krank. Das sind alles wichtige Gebete, keine Frage. Aber die wichtigsten Gebete sind doch andere. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Königreich. Dein Wille soll auf der Erde so geschehen, wie er im Himmel geschieht. Vater, ich möchte, dass du mich verwendest, dass auf dieser Erde dein Wille geschieht. Und zwar so, wie er im Himmel geschieht. Gibt es jemanden, für den du mich gebrauchen kannst? Wirke du in dieser Welt und stell mich in diese Welt und gebrauch mich in dieser Welt, damit dass in dieser Welt dein Wille geschieht, so wie er im Himmel geschieht. Wie geschieht er im Himmel? Gern, ganz und gut und genau. Dann beten wir die Dinge, die Gott beschäftigen. Dann sind wir nicht mehr belegt. Betet, seid nüchtern für die Gebete. Das soll so sein, dass man irgendwie in Verbindung steht. Petrus hat was gelernt in seinem Leben. Er weiß, er war damals nicht nüchtern zum Beten im Garten Gethsemane. Da waren sie schlafend. Alles andere als nüchtern. Da haben sie geschlafen. Nüchtern für die Gebete. Ja, die Zeit läuft mir davon. Ich habe noch 2 Minuten oder 3. Vers 8. Vor allen Dingen aber habt dabei zu euch untereinander eine inbrünstige Liebe. Jetzt kommt jetzt kommt eine sehr wichtige Sache. Er sagt, vor allen Dingen, die Liebe, also unter Christen, die Liebe unter Christen, die steht an der ersten Stelle, vor allem anderen. Egal, was wir tun, wenn nicht die Liebe uns treibt, die Liebe uns motiviert, dann hat das nicht viel Wert. Während wir dem Ende entgegengehen, sagt Petrus, während wir dem Ende entgegengehen, ist die Hauptsache im Leben des Christen, was? Bibel lesen? Ist doch wichtig. Nein, sagt er, die Liebe, Bibellesen ist auch wichtig, aber die Liebe, es muss aus der richtigen Haltung geschehen, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Dann werde ich Bibel lesen, wenn ich die Liebe habe, die Liebe zu Gott. Nicht einfach Bibel lesen, weil man Bibel lesen muss, ja, das heißt ja, ich muss Bibel lesen. Nein, die Bibel lesen, weil wir Gott lieben. Vater, ich möchte dich besser kennenlernen und ich lese jetzt die Bibel, weil ich dich liebe, ich möchte was lernen von dir. Bibel lesen mit Gewinn heißt so ein Buch. Wie liest man die Bibel mit Gewinn? Wenn die Haltung stimmt. Was war die Hauptsache im Garten Eden? Was war das Wichtigste? Die Liebe. Warum hat er den Baum hingestellt? Alina, warum steht der Baum dort im Garten? Warum hat er den Baum hingestellt, wo man nicht essen darf? Was wollte er denn prüfen? Der wollte prüfen, ob der Adam Gott liebt. Wenn er Gott liebt, dann wird er das nicht tun. Was war das Wichtigste im Gesetzbuch des Mose? Was war das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Im ersten Gebot, das kann entweder negativ formuliert sein, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, oder positiv, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem, was du hast. Positiv oder negativ formuliert. Was ist die Hauptsache unter dem Evangelium, unter der Gnade? Was ist das wichtigste Gebot? Was hat der Jesus den Jüngern gesagt? Dass ihr liebt. Johannes 13, Johannes 15. Also vor allen Dingen habt dabei eine inbrünstige Liebe untereinander. Dabei steht hier, bei was? Habt dabei, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen hier steht, aber bei mir steht, habt dabei eine inbrünstige Liebe. Bei was? Bei dem, was er vorher gesagt hat. Was hat er vorher gesagt? Seid nüchtern für die Gebete. Seid gesund im Denken. Und dabei, beim Gesunddenken und beim Beten, dabei habt eine inbrünstige Liebe untereinander. Also die Liebe begleitet unsere gesunde Gesinnung, unser gesundes Denken, und die Liebe begleitet unser Gebet. Und wenn wir uns von der Liebe leiten lassen, dann werden wir auch mehr gesund denken und nüchtern sein für das Gebet. Dann werden wir mehr reden zum Vater. Dann ist das Gebet ein Anliegen. Untereinander, habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Eine inbrünstige, inbrünstig oder nachhaltig, oder das Wort heißt sich ausstreckend. Eine Liebe, die sich ausstreckt. Du sagst ja, ich kann ja nicht mit jedem Gemeinschaft haben. Es sind zu viele. Gemeinschaft haben können wir nicht mit jedem, das ist klar. Aber ausstrecken können wir uns. Sehnsucht haben können wir nach jedem. Beten können wir für jeden in der Gemeinde. Weil die Liebe eine Menge von Sünden zudecken wird. Das heißt nicht, dass wir nie auf Sünde hinweisen sollen. Manchmal ist es so, dass die Liebe denn die Aufgabe bekommt, jemand aufmerksam zu machen, aber dann wird die Haltung die richtige sein. Dann zeigt man nicht jemanden seine Sünde, um ihn anzuklagen, sondern weil man ihm wirklich helfen möchte. Und dann wird auch das im richtigen Ton geschehen. Oft ermahnen wir einander in der Ehe. Die Ehe ist ja der engste Raum, da werden wir auf die Probe gestellt, so richtig, oder? Der engste Raum von zwei Menschen, die miteinander leben. Und dann will der eine Partner den anderen verändern. Und dann sagt ihm alle seine Sünden auf. Dann geht's nicht. Das ist nicht aus Liebe. Das ist, du musst dich verändern, damit es mir besser geht. Das ist Egoismus, oder? Ich habe den Fehler gemacht, oft genug mit meiner Frau. Also, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Ja, oft muss man einfach loslassen, zudecken. Später kann es dann einmal ein Gespräch geben, aber vielleicht ist mal zuerst zudecken. Nicht alles aufrühren. Ich selber muss mich ja auch prüfen und ich selber muss mich ändern. Und wenn ich dann wirklich merke, es geht mir um das Wohl des anderen, dann kann ich ihm schon helfen.